Das ist die 6. Episode von «Zeitlos», einem Podcast, wo ich Menschen treffe, die mich interessieren. Wir reden über das Sterben, weil es immer ganz viel mit dem Leben zu tun hat. Wir reden über begrabene Träume und über die Frage, was macht das Leben eigentlich aus? Kurz, Deep Shit statt Smalltalk. Schön, bist du dabei auf dieser Reise. Ich bin der Tobi und die Reise führt uns durch die verschiedensten Lebensgeschichten mit Tiefgang. In den letzten Monaten ist in meinem eigenen Leben so viel aus diesem Podcast ins reale Leben übergeschwappt, dass ich mit so vielen von euch da draussen austauschen durfte. Das berührt mich besonders. Merci für jedes Gespräch, jede Nachricht und Sprachnachricht, jedes Mail und Telefon, jede Begegnung hat mich nämlich selber zum Nachdenken gebracht. Jeder Austausch hat mir selber wieder eine weitere Perspektive gezeigt. Und es ist genau das, was mich fasziniert und auch ja, so berührt in meinem Leben. Wir alle haben unsere Geschichte, wir alle sehen das Leben von einer anderen Seite und von jeder Seite sieht es etwas anders aus. Und all das entfacht meine Freude und Liebe für andere Lebenswelten und Lebensrealitäten, wo wir fremd sind. Und dort geht es heute weiter. Ich als Pazifist treffe heute einen Oberstleutnant.
Ich möchte viel lieber ein kleiner Teil von einer Lösung sein, als ein grosser von einem Problem. Aber jetzt muss man sich da vorstellen, sibirischer Wind, der ab und ab pfeift, minus 26 Grad, Schneefall horizontal, das Ganze in der Nacht. Und man hat das Gefühl, es hat Minen ringsum und man hört hin und wieder, so im Stundentakt klopft es, oder, wenn irgendein Tier auf eine Mine geht und so. In Tat und Wahrheit wissen wir alle nicht, wie viel uns noch geschenkt wird. Jede Minute ist geschenkt, keine ist verdient. Und der Spruch, solange du nicht kotzt, ist alles gut, der relativiert viel.
Zeitlos mit dem Tobias Grimm.
Wir kennen doch alle die Käseblättchen, die regelmässig im Briefkasten landen. So die Zeitungen, die der Posaunenchor neue Mitglieder sucht und der Frauenverein Werbung macht für das Adventsmorgen im Kirchengemeindehaus. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich wohne in Aglo von Bern und bei uns heisst das Blättchen als Hommage an unseren Hausberg Bantiger Post. Obwohl ich manchmal ein bisschen schmunzeln muss, über was da alles berichtet wird, blätter ich trotzdem häufig drin herum, weil es das ist, was vor der Haustür passiert. Und es ist tatsächlich der Grund für die heutige Episode von «Zeitlos». Ich bin nämlich über ein kurzes Porträt gestolpert, über Raphael Frey, ein Lehrer aus dem Worblental, tauscht seinen Job als Schulleiter gegen einen UNO-Einsatz in der Wüste vor Westsahara. Vom Schulzimmer in ein Konfliktgebiet quasi. Ein Jahr mit einem Leben im Ausnahmezustand. Und genau um das bewegte Leben geht es heute. Hallo Raphael, mega schön, bist du da.
Guten Abend, merci vielmals für die Einladung, freut mich sehr.
Du hast ein Buch geschrieben, ich habe das da vor mir, «Das Lämpchen im Kühlschrank». Du bist vor der Offen in deiner Militäruniform. Und ganz am Anfang steht ein Zitat von deiner Frau. «Solange du kein Blut kotzt, ist alles gut». Was hat es mit dem auf sich?
Ja, das war im Oktober, also kurz bevor ich heimgekommen bin und eigentlich so in der Endphase der Entstehung des Buchs. Und es ist im Buch, aber auch im Einsatz selber, immer wieder ist es ums Essen gegangen. Ich habe ein Team geleitet von verschiedenen Militärbeobachterinnen und Militärbeobachtern von insgesamt 39 Nationen rund um die Welt. Und das in Kriegsbedingungen und das während der Pandemie. Und Leute aus 39 verschiedenen Ländern haben 39 verschiedene Hintergründe, Kulturen und so weiter. Und wenn es Konflikt gibt, dann geht es in der Regel ums Essen. Und am Schluss stellt sich einfach raus, oder? Das Einzige, wo man immer in allen servieren kann, ist Chicken and Rice. Alles andere geht irgend aus welchen Gründen nicht. Gut, jetzt könnte man sagen, ja, für einen Vegetarier ging jetzt ja Hühnerfleisch auch nicht. Wobei ich kann sagen, ich habe im Einsatz keinen einzigen Vegetarier getroffen. Keinen einzigen. Das kann mit den Leuten zu tun haben oder mit dem Beruf des Militärbeobachters oder warum auch immer. Es kann aber auch mit der zahlenmässigen Verteilung zu tun haben von Vegetariern. Wenn man den Durchschnitt nimmt von der Weltbevölkerung, dann gibt es wahrscheinlich halt nicht so viel. Und darum haben wir sehr viel Hühnerfleisch und Reis gegessen. Und das, wenn ich einmal geschaut habe, wie die Köche zubereitet haben, die haben sich alle Mühe gegeben, aber hygienisch nicht unseren Standards entsprechend. Oder? Und darum habe ich mich immer gewundert, dass ich nie einen Bauchweh habe. Ich habe da verschiedentlich geschrieben und auch immer mit meiner Frau besprochen am Telefon und immer gesagt, eigentlich, wenn ich schaue, wie die Pfannen aussehen und die Teller und das Besteck, das wir haben, ist doch ein Wunder, dass ich nie Bauchweh habe. Und das Bauchweh hat dann wirklich im Oktober angefangen. Und das ist der weniger lustige Teil im Ganzen, dauert da bis heute eigentlich. Und noch interessant, ja, meine Frau, die Ärztin ist, das geschildert, die fängt, glaube ich, das Bauchweh an und es hört nicht mehr auf. Und ich habe hier, wo ich es gesagt habe, sicher schon 10 Tage gehabt. Dann hat sie so eine Ferndiagnose gemacht und am Schluss hat sich das verdichtet auf die Aussage, ja, Kotz ist Blut. Und ich gesagt, nein, hat sie gesagt, ja gut, das ist alles noch gut. Also, oder noch nicht lebensgefährlich. Also. Und mir hat einfach der Spruch sehr gut gefallen. Zuerst habe ich mich aufgeregt darüber und habe den Eindruck, ich gehe gar nicht ein auf das, was ich sage. Und wie mehr, dass ich darüber nachgedacht habe, wie besser, hat mir der Spruch angefangen gefallen, auch so ein bisschen mit dem Symbolcharakter, den er hat. Und dann müssen sie sagen, stimmt, wir haben so viele Sachen, die nicht gut sind und so viel widrige Umstände, jetzt nicht nur in einem Einsatz in der Wüste, auch daheim, auch in der Familie, im Beruf, mit allem. Und der Spruch, solange du nicht kotzt, ist alles gut, der relativiert viel. Und hat mir so gut gefallen, dass ich eigentlich den am gleichen Tag ersetzt habe. Weil das Buch, wie gesagt, war schon fast im Druck gewesen und kleine Änderungen sind noch möglich gewesen. Dann habe ich meiner Lektorin angerufen und gesagt, nimm den ersten Satz auf der ersten Seite raus, ich habe neue. Das hat natürlich zuerst mit Händen und Füßen gewirrt und gesagt, nein, also erstens machen wir jetzt keine Änderungen, und zum Zweiten ist der Satz gar nicht so toll und zum Dritten, warum jetzt? Und ich gesagt, mal, ich will ihn haben. Und meine Frau hat natürlich nicht gewusst, dass der wird sein. Und das ist das andere, oder? Ein paar Wochen später sind die Bücher dann gekommen, kistenweise, und das erste rausgenommen, eine Widmung für sie drin gemacht, und sie tut auf und auf der ersten Seite findet sie ihre Aussage, die sie ein paar Wochen vorher am Telefon gemacht hat.
Wir reden auch noch mehr über diesen Einsatz. Also es sind unfassbar viele Nationen, die da wie zusammen auf engem Raum leben. Und eben dort, wo, ja, zu essen. Es ist so dort, wo man sich halt dann auch muss finden. Also ich nehme das Buch auch so ein bisschen als Grundlage, um ein bisschen rauszufinden, wer du bist, was dich beschäftigt. Ja. Auf dem Weg zwischen Leben und Sterben. Und das erste Kapitel in deinem Buch, das heisst «Die Exklusivität des intensiven Lebens». Was macht für dich das Leben aus?
Mehr weder das, was man einsetzt an Zeit zum Essen, Trinken, Schlafen und Steuern zahlen. Also noch mehr. Darum ist es etwas Exklusives oder ein Luxus oder vielleicht auch ein Stück Frechheit, wenn man die Zeit, die einem geschenkt ist, auch dafür einsetzt, um sie intensiv zu erleben und nicht einfach vorbeiziehen.
Also ist das das, was dir auch Antrieb gibt, so ein bisschen nach dem zu streben, nach dem Intensiven im Leben?
Absolut, absolut. Also ich bin jetzt 50 geworden, ein halbes Jahrhundert. Und wenn man vergleicht, so Durchschnittsalter, oder bei uns ist da weit über 80 und so, da kann man sagen, ja, da hast du noch viel vor dir. In dieser Region, wo ich war, bin ich schon drüber jetzt. Also kann man sagen, ja, ist etwas wie Nachspielzeit. Man könnte es so anschauen. In Tat und Wahrheit wissen wir alle nicht, wie viel uns noch geschenkt wird sein. Jede Minute ist geschenkt. Keine ist verdient. Und meine Idee, oder wenn es jetzt die zweite Hälfte wäre, die ich noch vor mir hätte, was ein absoluter Idealfall wäre, dann würde ich noch ein bisschen bewusster nach dem gehen und ein bisschen bewusster nicht danach fragen, was von einem erwartet wird oder was man echt falsch gemacht hat, sondern mehr fragen, wie man seine Zeit wirklich sinnvoll einsetzen kann. Sinnvoll kann sie wirklich jemandem helfen, nützlich sein natürlich, sinnvoll kann aber sie einfach nur Freude haben. Und vielleicht hat man, oder ich jetzt speziell, in den letzten 50 Jahren hat noch mehr Zeit für die Freude oder für die Nützlichkeit oder für die Hilfe können einsetzen können. Und ein bisschen weniger das Wollen in den Leuten recht machen. Was wir ja nicht können, wie wir ja alle wissen.
Ich habe dein Buch gelesen und ich habe das Gefühl, es dreht sich schon auch viel in deinem Leben oder das, was dich beschäftigt, um eine Sinnhaftigkeit. Also du hast auch von dir, schreibst auch, du bist ein Suchender im Leben. Was suchst du im Leben?
Ja, ich muss vielleicht dort die Episode erzählen, die ich zu Psychiater haben müssen. Oder wenn man als Schweizer ins Ausland geht, egal mit welcher Organisation, aber speziell jetzt mit dem VBS oder mit dem EDA, da wird man gerönt, ganz genau. Oder? Und dann geht man natürlich zum Psychiater. Und dort ist die Frage, ja, warum wollen sie sich einsetzen im Ausland? Und dann ist mir eine Antwort durch den Kopf, die ich heute eigentlich noch gut finde. Und ich gesagt habe, ich möchte viel lieber ein kleiner Teil von einer Lösung sein, wieder ein grosser von einem Problem. Und das ist genau da, wo ich eigentlich mehr und mehr oder nach 20 Jahren Schule gehe, als Lehrer, als Schulleiter, in den verschiedenen Funktionen wahrgenommen habe, und zwar immer stärker, dass ich ein grosser Teil von einem grossen Problem bin, wo da Schule heisst.
Und also die Schule als Problem.
Die Schule, die für die Bevölkerung, die für viele Leute das Problem ist. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich bei Elterngesprächen, oder gerade so ab der 8. Klasse, wenn es Richtung Berufswahl gegangen ist, oder übertritt ins Gymnasium, habe ich praktisch immer Kleenex gebraucht für die Mütter, zum Teil auch Väter. Und ich gemerkt habe, die haben Angst, dass sie etwas falsch gemacht haben. Gut, da wissen wir ja, dass sie da mit Bestimmtheit haben, wir ja alle. Aber sie haben Angst, dass etwas sich negativ auswirkt auf ihre Kinder im Zusammenhang mit der Berufswahl oder mit der weiteren schulischen Bildung. Sie haben Angst, dass ihre Kinder nicht bestehen in der Welt. Die Ängste sind berechtigt. Und die brechen dann irgendeine aus. Und die habe ich regelmässig, so ab 8. Klasse bei den Elterngesprächen immer gehabt. Von Leuten, die ich es nie gedacht hätte. Und da hat man dann schon irgendwie immer mehr das Gefühl gegeben, sie nehmen die Schule, also die Systemschule, auch in einer kleinen Gemeinde übrigens, also ich rede jetzt hier nicht nur von Bern Agglomeration, sondern ich kann gerade so gut im Emmental sein, sie nehmen die Schule eigentlich als Problem wahr. Und nicht in erster Linie als freudige Städte oder als Ort vom Zusammenkommen, vom Helfen, von den kulturellen Anlässen, die gibt es selbstverständlich überall, aber die grundsätzliche Wahrnehmung oder so der Durchschnitt der Wahrnehmungen, habe ich den Eindruck bekommen, ist mehr und mehr, du als Lehrer, du als Schulleiter bist Teil von einem riesen Problem. Und natürlich habe ich auch gemerkt, dass habe ich in dem Zusammenhang auch mit mir selber anfangen, mehr auseinandersetzen, wer bin ich, was mache ich und so weiter. Und ich dachte, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, zu einem kleinen Teil von einer Lösung zu sein und nicht einen grossen von einem Problem. Und der erste Einsatz war Korea, auch ein Jahr wieder zurückgekommen, wieder zurück in die Schule. Der zweite Einsatz Westsahara. Und ich hatte bei beiden Einsätzen wirklich das Gefühl, ich konnte dort mehr Positives bewirken und auch mehr nachhaltig Positives, weder ganz manchem Jahr in der Schule. Wobei es ist schwierig zu sagen, was ist ein Schuljahr? Ein Schuljahr für ein Lehrerempfinden ist nicht August bis Ende Juni, sondern da kann ganz erlebte Zeit, empfundene Zeit, kann viel länger sein, oder? Ja.
Also vieles, was sich einfach immer wieder wiederholt. Ja. So ein bisschen ja. So. Also ich würde gerne noch mal ein bisschen in die Phase hineingehen, wo ich das Gefühl habe, wo du auch gefrustet bist. Von Schule, oder? So wie du jetzt erzählst, von dem System, teilt sie von dem Problem, wie du es jetzt hast formuliert. Also ist dort der Weg zum Militärbeobachter, oder wo du dann auch die Einsätze hast gemacht in Korea und in Westsahara, was hat dich fasziniert bei diesem Gedanken, diesen Weg einzuschlagen? Also ist es so ein kleiner Ausbruch gewesen aus diesem Schulsystem?
Nein, ein Experiment, wie das Buch übrigens auch. Also, wo ich übrigens, muss anders sagen, beim Buch habe ich an das Gelingen vom Experiment geglaubt. bei den Militärbeobachter sagt, das war mehr so ein Hüftschuss gewesen, wo ich das Gefühl hatte, ich habe sie sehr angesehen in der Militärzeitschrift. Ich habe so viel Zeit im Militär schon verbracht. Ich war Oberstleutnant gewesen, 45, 46, schon alt. Und habe gesehen, was da die Selektion wäre und die Möglichkeiten. Und nachher habe ich gedacht, ja, ich probiere es einfach mal. Ich habe mir überhaupt nie gedacht, dass das zu einem Einsatz kommt. Sondern ich dachte, ja, vielleicht, ja, der Gesundheitscheck wäre ja auch noch gerade dabei. Und ich könnte mich wieder mal messen mit anderen. Also der 12-Minuten-Lauf und Englischkenntnis. Und
also ein bisschen Luft, auf den Weg zu machen.
Ja, so, das mal ja genau. Okay. So ein bisschen auch von Kollegen, die schon gemacht haben, dann vernommen, da gibt es ein Assessment. Der geht da 3 Tage. Da kann man immer rausgehen. Und dann wird irgendwie der entschieden in einem Gremium. Und dann wirst du geröntgt und die nehmen die von an. Das hat so ein bisschen nach Astronautenzeug getönt. Das ist so ein bisschen, für mich noch so abenteuerlich. Und ich dachte, jetzt bin ich Oberstleutnant, habe so viele 100 Dienststäge gemacht. Kennen die Schweizer Schiessplätze, Tessin, Romandie, überall. Kann man nicht noch mehr daraus machen? Und dann habe ich mich dort gemeldet und alle die Papiere eingeschickt und dachte schon dort, wenn die sehen, wer ich bin und wie alt und so, die wollen mich dann auch nicht. Und dann haben sie mich dann tatsächlich eingeladen und das war das erste Assessment gewesen, und das war der Sport gewesen. Und ja, ich als ausgebildeter Sportlehrer war dort immer noch mit 45 noch relativ gut gewesen. Um nicht zu sagen, der Beste. Und dann hat mich das so ein bisschen beflügelt und hat da etwas in einer Wettbewerbssituation gegeben. Und dann hat man auch natürlich in der Mittagspause miteinander diskutiert. Und dann, was ist denn mit dir? Warum gehst du? Und dann hat man gesehen, ja, die meisten sind so zwischen 25 und 35. Viele auch aus gescheiterten Beziehungen oder frisch geschieden. So ein bisschen, ja, sich am Neuen orientieren. Und ich bin 10, 15 Jahre älter gewesen. Verheiratet, Vater von 3 Kindern, gesettelt, Hausbesitzer, Hundeführer und. Also überhaupt
und kein anderen Ort im Leben.
Ja, kein Grund, um jetzt zu gehen. Und dann dachte ich, ja gut, jetzt gehe ich mal in die Ausbildung. Und die Ausbildung war unterschiedlich gut gewesen. Also ich war natürlich auch immer ein bisschen, ich bin der Leuteste und der Frechste. Und der Auffälligste hat sowieso schon einfach das Ganze auftreten. Aber das ist auch nichts Neues. Da bin ich auch schon mit 20 gewesen. Klammern zu. Auf jeden Fall hatte ich dort ganz unterschiedliche Beurteilungen gehabt. Und viele haben das Gefühl gehabt, der ist überhaupt nicht fähig. Und andere haben das Gefühl gehabt, der ist grandios und so weiter. Und da habe ich meiner Frau angeschaut und gesagt, da gibt nichts. Da kommt nie zu einem Einsatz. Und dann, 24 Stunden später, sind mir 3 Sachen angeboten worden. Eben einen Einsatz im Balkan, einen in Südsudan und einen in Korea. Und für mich war Korea der Ritterschlag. Und habe ich eigentlich dort auch immer noch ablehnen wollen. Dann hat meine Frau gesagt, komm, jetzt machst du es, jetzt gehst. Und die Kinder sind schon grösser gewesen. Also so, wobei grösser, was es nicht einfacher macht. Also Teenager, der älteste ja, auf dem Weg nach 20, der kleinste noch wirklich noch in der obligatorischen Schule von unseren 3 Kindern, oder? Und also, die Zeit ist ja eh nie ideal. Aber man hat, oder mehr im Gespräch mit der Familie, haben wir das Gefühl gehabt, wir trauen uns da alle zu. Und da bin ich tatsächlich gegangen.
Du bist auf Südkorea, in das Konfliktgebiet zwischen Nord- und Südkorea. Was ist dir durch den Kopf, als du tatsächlich bist ins Flugzeug gestiegen und Richtung Südkorea gegangen?
Ja, das war ähnlich wie heute auch wieder eine Zeit von den ganz häufigen Raketentests. Heisse Phasen eigentlich.
Wo man nicht weiss,
wo man wirklich nicht geht, weiss. So. Und inzwischen hat man sich schon fast wieder ein bisschen daran gewöhnt. Aber dort hat man, das war 18 gewesen, Januar 18 hat man wirklich das Gefühl gehabt, es könnte atomar losgehen. Und da hat man sich schon Gedanken gemacht.
Also auf Nadeln?
Schon auch ein bisschen, ja. Und dann nachher, wir sind ins Zweite gegangen und haben es schon gut über Helsinki. Und dann ist das so ein bisschen schrittweise. Oder? Es ist Januar, in Zürich, es hat Schnee und Wind. Man geht auf Helsinki, es hat Schnee und Wind. Und dann wird es Nacht und dann steigt man in andere Flüge rein. Und dann ist man in fernen Ostasien. Das ist dann wieder so ein Schritt. Und dann bin ich auf das Panmunjom, eben dort, wo die sogenannte demilitarisierte Zone, wo die Schweizer Delegation von 5 Leuten zusammen mit den Schweden von all 5 Leuten, also das 10. auf der Geisterbahn wohnen, mehr oder weniger. Oder? Das ist die Zone Stacheldraht, Minenfeld, wirklich eines der dichtest vermeinten Gebiete auf der Welt. Hm. 275 Kilometer breit, von Nord, also vom Westen bis in Osten.
Lange vor Grenzen,
ja, ist das. Mhm. West-Ost-Ausdehnung, mhm, oder? Und dann ist das dort das Camp. Und dann war minus 26 Grad gewesen. Und zu dieser Zeit ist noch der Voice of Freedom noch gelaufen. Also die psychologische Beschallung vom Norden und vom Süden, wo also in der Praxis so aussieht, dass sie mit panzerten Fahrzeugen auffahren, Raupenfahrzeuge und grosse Boxen drauf oben haben. Also wie einen hohen Ständer aufstellen, das ist vielleicht 10, 12 Meter, mhm, und die Boxen dran wiegen wie an einem AC/DC-Konzert und sich mit dem Wind und dem Schneefall gegenseitig beschallen, also wo eigentlich Message überschicken vom Norden in Süden, Gesender, die sind jetzt im Kapitalismus und die haben es auch nicht gut und wir im Norden, wir haben unser Paradies.
Also
und
Sprache?
Ja, sprachlich. Mit ihrer Sprache, oder? Und zwischen ihr wird gesungen und da gibt es Musik natürlich auch, das sind aus dem Norden, das sind da sehr schöne so ein Streichorchester, oder? Mhm. Und operettenhafte Gesänge. Und aus dem Süden kommt es so ein bisschen K-Pop-mässig, oder? Kommt doch in den Süden, wir haben mehr, ihr habt Hunger und so weiter. Also, das ist so das, was unsere Übersetzer gesagt haben. Wobei, man braucht ja für Nord- und Südkoreanisch unterschiedliche Übersetzungskills. Also, zum Teil habe ich zwei Übersetzer dabei gehabt, weil zum Teil scheint es Südkoreaner auch nicht ganz verstehen, was Nordkoreaner sagen und umgekehrt. Aha. Also, ganz die gleiche Sprache ist es ja auch nicht. Auf jeden Fall, wir haben es da natürlich auch übersetzt und ich bin auch nicht der Erste, der das gehört hat. Aber jetzt muss man sich da vorstellen, oder? Wind, ja, sibirischer Wind, der oben runterpfeift, minus 26 Grad, Schneefall horizontal plus die akustische Beschallung. Das Ganze in der Nacht. Was und man hat das Gefühl, es hat Minen ringsum und man hört hin und wieder, so im Stundentakt klopft es, oder, wenn irgendein Tier auf eine Mine geht und so. Das ist dann schon noch so ein bisschen die erste Nacht im Camp. Das war dann noch ein bisschen speziell gewesen. Aber da lachen die anderen drüber, die schon Monate oder Jahre zum Teil dort sind und mhm, haben sich auch die ganzen Spannungen, wie sich das entwickelt haben, da beobachtet und miterlebt. Das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn wir hier in der Schweiz wieder 20 Minuten, oh je, schon wieder. Mhm. Da haben wir ganz ein ganz anderes Bild. Oder?
Ich würde gerne mit dir über das reden, was du in deinem Buch hast geschrieben hast. Das war nämlich ein weiterer Einsatz, den du hast gemacht in der Westsahara. Für mich ist so, das ganze Thema rund um die Westsahara, das ist für mich ganz persönlich, glaube ich, das gewesen, was mich irgendwie hat bewegt, als ich mich mit deiner Geschichte auseinandergesetzt habe, oder als ich das erste Mal ein bisschen von deiner Biografie habe gelesen habe, dass ich nichts weiss darüber. Das ist, also ich habe absolut keinen Plan gehabt davon, dass es in diesem Gebiet Konflikte gibt, die schon so lange gehen. Das hat ja eine Wahnsinnsgeschichte. Übrigens für mich noch in diesem Zusammenhang noch ein interessantes Detail. Der Zeitungsbericht, ich habe ihn da auch noch dabei, den ich am Anfang schon angesprochen habe, der Bantiger Post, der ist am 23. Februar rausgekommen und am nächsten Tag, am 24. Februar 2022, sind die russischen Truppen in die Ukraine gekommen und der Krieg in der Ukraine ist eskaliert. Wenn man heute so in die Zeitungen blättert, dann könnte man meinen, es sei der einzige Ort auf der Welt, wo so fürchterlich zu und her geht, aber das ist natürlich nicht so. Ich habe auch heute Morgen ein Interview gelesen mit der Leiterin vom IKRK, dass das Internationale Rote Kreuz im Moment in über 100 Ländern auf der Welt Einsätze am Laufen hat, wo es irgendwelche Krisen und Konflikte gibt, die ganz unterschiedlichen Ausprägungen natürlich. Aber der Fakt ist, die Welt geht auf das Dach. Was macht das mit dir, dass es ständig irgendwo brodelt?
Ja, das ist selbstverständlich etwas, wo mich beschäftigt, wie andere auch. Wie alle. Und man kann das schlimm finden. Man kann aber auch probieren, möglichst rational nach Erklärungen suchen. Und wenn ich alle die Erklärungen, oder wenn ich vergleiche jetzt auch die Konfliktsituationen der Westsahara, vielleicht mit dem Nahen Osten, vielleicht mit Korea, mit Staaten in Afrika, mit dem Balkan, da komme ich einfach immer wieder aufs Gleiche. Und das ist, klingt jetzt ein bisschen stark vereinfacht, aber die Frage, ob es Krieg oder Frieden gibt auf der Welt, ist die Frage nach dem Geld. Es ist traurig, dass es so ist und man kann das bejammern, aber es ist schon so, oder? Also wenn niemand mehr am Konflikt verdient, dann verhungert der Konflikt. Was nicht heisst, dass da schon Frieden ist. Also zwischen Krieg und Frieden gibt es noch ganz viele Zwischenstufen, das ist auch klar. Das andere ist, dass eigentlich das Muster von Konflikt auch immer ähnlich ist. Es gibt eine ethnische Minderheit, die früher keine Minderheit war. Vielleicht sogar die einzige Bevölkerung früher, vor Hunderten von Jahren oder je nachdem. Und da gibt es etwas wie fremde Interessen. Und die fremden Interessen haben zu tun mit Ressourcen, mit Rohstoffen, mit Geld, mit Business. Und das andere, was mir auch durch den Kopf geht, ist auch mit den territorialen Ansprüchen. Also so die Idee, Land besitzen. Und bis zum Gartenhaken gehört es mir und nachher gehört es dir oder nicht mehr mir. Das ist natürlich auch eine sehr europäische Idee.
Also Macht?
Ja, Macht, nein, Macht ist eine sehr menschliche Idee, aber Landbesitz, überhaupt der Anspruch, Luft, Wasser, Land, da kann jemandem gehören. Das ist eine sehr europäische Idee, wo man ja von indigenen Völkern weiss und wo ich jetzt auch eben seit der Westsahara auch weiss, Völker, die als Nomaden unterwegs sind, wo ich auf die Idee käme, eine Grenze mit dem Zaun zu ziehen und zu sagen, das Gras auf der anderen Seite gehört dir und das auf meiner Seite gehört mir. Und weil sie das territoriale Verständnis nicht haben, kann es auch gar nicht einen Staat geben, wie es ein Staat bei uns in Europa gibt, mit fixen Grenzen, mit den Regeln, mit der Zusammenarbeit, die wieder geregelt ist und so weiter. Also Afrika, oder was ich gesehen habe von diesem riesigen Kontinent bis jetzt, ist undenkbar. Und weil ja die Urbevölkerung den territorialen Anspruch nicht hat, nicht, ich würde es mal fast sagen, genetisch nicht hat, weil die Lebensart gerade als Nomaden nicht möglich wäre, mit fixen Grenzen. Weil das so ist, ist natürlich die europäische Idee, wir machen jetzt eine Grenze und es gehört jetzt uns. Und alles, was drinnen ist, gehört auch uns. Ist eigentlich klar, dass die aufgekommen ist. Und dass da nur Konflikt geben kann, ist auch wieder klar. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde es genau gleich tragisch wie du. Suchen, aber vielleicht noch ein bisschen vertäuft, nach rationalen Gründen, um Tragödie zu erklären, was Tragödie nicht kleiner macht, ist klar. Jetzt, was wir haben im Gebiet von der ehemaligen UdSSR, ist eigentlich auch klar. Ganz viele verschiedene Kulturen und Ethnien, oder?
Und viel Geschichte.
Und viel Geschichte und so das Bild, eben, wo man in den letzten zwei Jahrzehnten, wo man so von Russland geredet hat, ist ja eigentlich auch in dem Sinn wieder neuartig gewesen. Also, als ich Kind war, war das UdSSR, oder? Also, die Vereinigten Sowjetrepubliken hat ja schon impliziert, da gibt es verschiedene. Und jetzt eben, deine Generation vielleicht, oder? Hat vielleicht gelernt, oder? Im Atlas, da ist Russland. Und da geht da dir, und wahrscheinlich hast du so gelernt, mit der Grenzzeit, wo die Ukraine auch drin war. Wahrscheinlich. Und dann ist die Ukraine unabhängig geworden. Und heute ist der Krieg, oder? Das ist alles sehr traurig und ich will das nicht irgendwie vereinfachen oder wegdiskutieren. Aber ich suche einfach nach rationalen Überlegungen, oder? Woher kommt die Idee, dass ein Staat oder ein Volk oder eine Armee das Gefühl hat, da gehört jetzt auch noch uns? Und irgendwo nachvollziehbar ist es, aber natürlich nicht entschuldigbar, das ist klar.
Also kommen wir mal zusammen dorthin, der Westsahara. Es ist eigentlich ganz am Anfang von dem Abenteuer, das dich dort darauf eingelassen hast, steht eben der Jobtausch vom Schulzimmer in das Konfliktgebiet. Mit was für Gefühl bist du abgereist im Herbst 2020 während Corona?
Genau, der Nachsatz ist noch wichtig, oder? Eigentlich habe ich gewusst, aha, einen Einsatz, aha, anders. Und man muss auch wieder sagen, oder, wenn die Schweizer einen rauslassen, oder wenn man auf eine Mission geht, man ist sehr gut vorbereitet. Man ist materiell gut vorbereitet, man ist eingelesen, man hat Briefings bekommen. Also
eine lange Vorbereitungszeit.
Eine lange Vorbereitung und eine intensive und eine professionelle. Und da geht bis zu den Medikamenten, die du dabei hast und alles. Also wir sind ja auch top ausgerüstet. Und auch im internationalen Vergleich, da kann man fast nicht bessere Voraussetzungen haben. Das ist mal das. Da weiss man, aha, Einsatz, okay, Geschichte, Geografie, studiert. Sprachlich jetzt eben, es ist, die erste Reise ist auf Laayoune. Also Laayoune ist ja aus marokkanischer Sicht Südprovinz. Weil es ja Westsahara als Staat nicht gibt, aus marokkanischer Sicht. Für uns ist da auf dem Primarschulatlas ist da schon anders angemalt, farblich. Ist schon nicht mehr Marokko.
Und von dort aus ist es nachher in die Wüste gegangen.
Genau.
Magst du uns mal ein bisschen mitnehmen, dorthin, was du dort hast erlebt vor Ort? Also, welches Erlebnis ist dir jetzt vorderst oder besonders geblieben?
Ja, zuerst einmal, der Flug ist ein UNO-Flug. Oder? Also der Flugplatz Laayoune ist zu einem grossen Teil ein Militärflugplatz. Und es ist schon mal kein ziviler Flüger mehr. Also man fliegt in Uniform. Es ist eine weiss lackierte Antonov parat. Das ist die Russian Aircrew gewesen. Oder immer noch. Nein, jetzt inzwischen nicht mehr. Aber Russian Aircrew, also Russen und Ukrainer, die sich in dem Sinn für mich nie unterschieden haben und wo ich nie gehört habe, dass sie sich Wetter unterscheiden. Das ist einfach die
spannend, aus der heutigen Sicht. Oder?
Sehr. Und gibt mir sehr viel zu denken. Oder? Gibt mir sehr viel zu denken, wenn so selbsternannte Experten erzählen, es hat da immer Probleme gegeben. Das, die können sogar recht haben, aber ich habe es ganz anders erlebt. Ich habe wirklich sehr viele Freunde und Freundinnen heute, Kontakte auf dem Telefon, die sich manchmal länger nicht melden, wo ich bis heute nicht weiss, ob sie ursprünglich nach Pass Russen sind oder Ukrainer. Für mich, in meiner Wahrnehmung, ich habe nie gehört, dass sie irgendwie Krach hätten. Ich habe nie gehört, dass sie einander nicht verstehen würden. Im Flügerin ist alles immer ukrainisch. Also die Flagge, es war die Ukraine-Flagge drin. Die Flagge sind die Russen. Gefunkt worden ist nach meinem Verständnis auch russisch. Wobei ich es nicht. Aber das ist das, was man mir gesagt hat. Gut. Der Flug mit der Russian Aircrew, das sind 6-7 Leute, die sonst noch eingestiegen sind. Leute, die aufgrund vom Einsatz haben müssen auf Laayoune zum Stab oder wo vielleicht Ferien hatten, die zurückgekommen sind, 6-7 Leute drin, ein Stewardess, eben die alte Antonov, ein alter, klappriger Flüger und Türen zum Teil nicht recht zu und so weiter. Und dann fliegst du also da über das braune Gebiet rein. Braun, ist eigentlich Wüste. Und da hast du heisse Wind und so. Also der Flug ist schon ein bisschen interessanter als ein normaler Flug. Du fliegst ja viel tiefer natürlich. Und dann auf dieser Flugroute siehst du ja auch die Phosphatminen. Aufgereiht wie auf einer Perlenkette. Und da siehst du die Bäcker dort drinnen. Und die nehmen Rohstoff raus. Und das sind die marokkanischen Bäcker, die dort den Rohstoff rausnehmen. Ich sage jetzt nicht, wem der Rohstoff gehört, das aus diplomatischen Überlegungen heraus nicht. Aber es ist klar, oder? Gibt dem das schon ein bisschen zu denken. Und dann sind die Phosphatminen, Minen an Minen, bis wir nach mehr oder weniger eine Stunde in dem Smara landet. Und Smara ist...
Das ist weit, he? Das ist eine lange Strecke.
Ja, wobei der Flüger ist ja nicht so verrückt schnell. Mhm. Also ja, plus minus eine Stunde, je nach Wetter und so. Und dann ist das Smara, wo du siehst, schon im Anflug, wie aus 1001 Nacht, oder? Mit den Häusern, oder? Kein höher als 3-4 Meter und mit diesen flachen Terrassen oben drauf, mit den Teppichen, die vor uns hängen, mit Schafen und Geissen ringsum, halt richtig Wüste. Auch ein bisschen romantisch natürlich. Und die Landung, also auf dem Smara Airport, 100% militärisch. Dort habe ich nie zivile Flüger gesehen. Wo zwar die offizielle Kommunikation von der Regierung anders ist oder war. Ich habe nie zivile Flüger gesehen, aber Drohnen habe ich gesehen, zum Beispiel. Kampfhelikopter habe ich auch gesehen. Also das ist ja auch halt ein sehr militärisches Umfeld schon. Also auf der einen Seite die Bevölkerung, die Zivilbevölkerung, die dort ist, das ist eine Stadt von 30'000 plus minus Einwohnern mit Zug und Coiffeur und Kaffee und so. Und ein paar Kilometer westlich davon eben die UNO-Teamsite, eben die Basis. Und natürlich immer starker Wind. Da siehst du an den Fähnen, oder, wie sie sich bewegen in der Luft. Sehr starker Wind.
Und heiß.
Und heiß. Und wenn manchmal Wind aus dem Westen ist, oder, dann kommt die Feuchtigkeit aus dem Atlantik. Das ist nicht ganz so typisch wüstenartig, sondern halt heiß. Und es braucht nicht so viel Feuchtigkeit, dass dir sehr unangenehm vorkommt. Das ist aber nicht der Regelfall. Der Regelfall ist Wind aus dem Osten. Trocken, heiß wie verrückt. Und so ist es eigentlich immer auch. Auch an Weihnachten, da hast du immer praktisch nie Temperaturen unter 25 Grad. Eigentlich nicht. Und du hast das Gefühl, ja, vielleicht wird es im Januar, Februar noch kühler. Ist nie, nein. Also jetzt in meinem Jahr, es ist gerade wieder wärmer geworden, ist schon im Februar schnell wieder 35 Grad geworden. Staubig, windig, heiß, steinig. Also nicht die Sanddüne, die man sonst sieht auf Bildern, sondern es ist Steinwüste.
So wie du es beschreibst, ploppt für mich schon wieder auf. Irgendwie so, eben Frieden und Krieg, das ist einfach irgendwie auch nach zusammen. Auf der einen Seite sagst du, es ist irgendwie romantisch. Es gibt in dieser Stadt Kaffees und gesellschaftliches Leben. Und gleichzeitig gibt es seit über 30 Jahren den Konflikt mit ungelösten Themen, Grenzen, wem gehört was auch immer. Einfach sehr konfliktreiche Gegend. Was hat er denn gemacht dort? Du hast dort ein Team geleitet vor Ort, aber was ist konkret auch deine, eure Aufgabe in diesem Gebiet gewesen?
Also die Mission heisst MINURSO und heisst Mission des Nations Unies pour l'Organisation d'un Referendum au Sahara Occidental. Also eigentlich möglich machen, dass es zu einem Referendum kommt. Klingt ein bisschen kompliziert. Also die tatsächliche Arbeit ist das Überwachen vom Einhalten vom Waffenstillstandsabkommen. Das heisst, du gehst konkret zu den Truppen auf beiden Seiten. Du hast oder in der Mitte hast du den Berm. Der Berm ist eigentlich die Grenze. Also ein befestigter Sandwall. 1700 Kilometer Nord-Süd-Ausdehnung.
Ist das zu? Oder wie muss man sich das
vorstellen? Nein, ein Sandwall. Also
Sand.
Aufpackerter Sandwall. 4-5 Meter hoch. Noch mit Stacheldrähten. Und eigentlich, wenn du denkst, wie stark das die Winde sind, eigentlich eigenartig, dass sich der also nicht weiter bewegt. Oder man hat das Gefühl, der ist sofort abtretend. So stimmt nicht. Also irgendwie, wie es wirklich effektiv gebaut worden ist vor 30 Jahren, kann ich nicht sagen. Also von Auge ist es ein befestigter Sandwall. Befestigt heisst auch, es hat so ein bisschen Strauchwerk drauf und so, wo dem Ganzen auch noch ein bisschen Halt gibt. Und nach einem, es ist eigentlich nichts anderes als ein befestigter Sandhaufen. Oder? Und dann mit den verschiedenen Zonen, die muss passieren, vorher und nachher. Oder? Das ist eigentlich die Grenze. Und auf beiden Seiten gibt es Duno. Auf der Ostseite sind Polisario, also eigentlich die Urbevölkerung, die eigentlich einen eigenen Staat will. Und auf der Westseite sind die marokkanischen Truppen. Und jetzt geht UNO diesen Truppen nach, macht Truppenbesuche und geht feststellen, was die Verletzungen sind vom Waffenstillstand. Und die sind natürlich in meiner Zeit plötzlich wieder besonders zahlreich geworden. Weil am 13. November ist der Krieg von neuem ausgebrochen. Also das heisst, der Waffenstillstand hat es nicht mehr gegeben. Dann haben wir eigentlich einen Job mehr gehabt. Nämlich aufnehmen in meiner Verantwortungsregion, in meinem Bereich, wo schlagen Tragödien ein, woher kommen sie und wo haben sie angerichtet. Oder Verletzte, Minenunfälle. Oder wir haben auch zivile Ereignisse in der Stadt, eben mit Aufständen oder aufstandartige Demonstrationen, mit wo sehr schnell natürlich ziemlich gewalttätig können werden. Und auf der Ostseite aber das Gleiche. Oder? Mhm. Also die Idee ist eigentlich die Grundidee von der UNO, Konflikt verhindern, eindämmen, ziviles, normales Leben mit Bildung, mit Gesundheitsversorgung, mit allem, was dazugehört, Elektrizität zu fördern. Das ist die Grundidee der UNO und die macht sie in diesen Konfliktgebieten rings um die Welt. So gut sie kann.
Gleichzeitig ist in der Zeit, in der du da bist, eben auch wieder einfach viel Gewalt aufgeploppt. Also dort, wo du, das hast du vorhin gesagt, dort, wo du stationiert bist, hat es zeitlang einen Waffenstillstand gegeben, aber eben nicht mehr, wo du bist der gewesen. Und es hat auch, wenn ich das richtig habe, mitgeschnitten, auch viele Minen in diesem Gebiet. Hat es auch Situationen gegeben, wo du Angst gehabt hast?
Nein. Also es klingt jetzt ein bisschen nicht nein, aus heldenhaften Überlegungen heraus, sondern nein, weil wenn die Operation läuft, und eine Operation klingt jetzt ein bisschen das Wort, ja, das heisst, man sagt immer so, oder, wenn man von A nach B fährt, dann ist eben da schon nicht ganz gleich, wie wenn man von Bern auf Zürich fährt, sondern da gibt es viel, wo muss geplant sein, wo muss briefet sein, vorbereitet sein, da gibt es die ganzen materiellen Vorbereitungen, das Wasser natürlich, die ganzen Funken, die müssen stimmen und.
Schon also, nur eine Wüste, wo kann man durch, oder?
Ja, schon nur von A nach B fahren ist halt eine ganze Operation. Und ich jetzt bin da verantwortlich gewesen für alle die Patrouillen, oder? Also ich habe die Patrouillen ja befohlen. Und manchmal auch Teil davon gewesen, manchmal nicht. Und dann bist du mit dem Tagesgeschäft oder mit dem, was passiert, sehr konzentriert. Und hast in dem Sinn halt schon nicht mehr die gleichen Emotionen, wie wenn du daheim kommst, duscht hast und zu oben im Bett liegst. Dann ist es anders. Aber wenn etwas ist, und sagen wir auch einen Verkehrsunfall, was sehr wahrscheinlich ist, oder, bei diesen Fahrkünsten von 39 Ländern. Oder? Viele haben dann auch Steuer auf der anderen Seite und. Also, da gibt es ja Teil sehr abenteuerliche Verkehrssituationen. Da schwitzt man jetzt oben im Bett geschwind, ein bisschen, wenn man sich das noch einmal überlegt. Im Moment, was passiert, nein. Und ich weiss nicht, ich kann jetzt halt gar nicht auf einer Skala sagen, wenn die Leute so fragen, ja, wie gefährlich ist das schon gewesen, ich kann da gar nicht so genau sagen. Weil man weiss ja dann, was noch hätte können sein. Weiss ja dann auch erst im Nachhinein, oder wo genau gestanden bist, und ist jetzt dort gerade eine Mine gewesen oder nicht, das weiss ja dann nicht, weil es hat ja nicht geklopft. Also, es ist eine typische Frage, die mir viel gestellt wird, aber eine, und ich hätte nicht so eine typische Antwort haben, weder einfach, es ist wahrscheinlich wie der Skifahrer bei der Abfahrt. Oder? Du bist konzentriert, du hast ein Ziel, du hast deine Technik gelernt, drillt zum Teil, und jetzt führst du die durch. Und Unfälle und Gefahrensituationen und Pannen und so, die probierst du zu bewältigen, das, ja, so gut kannst. Und Angst oder der Respekt oder Dankbarkeit und all die Gefühle, die sind nachher.
Du warst ein Jahr dort gewesen, mit kurzen Unterbrüchen. Ein Jahr im Ausnahmezustand. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, auf der einen Seite ist es für mich eine Gelegenheit gewesen, eben sehr viel zu erleben und zu sehen und zu hören und nachzudenken, wo mir jetzt nicht durch den Kopf wäre, wenn ich da geblieben wäre. Das ist schon mal eine Seite. Eine andere Seite ist in der Familie. Das bleibt auch nicht ganz ohne wie sagt man dem, ja, auch negative Gefühle nachher. Weil du immerhin, bin ich als Vater und Ehemann, habe ich meine Leute daheim, man könnte sagen, im Stich gelassen und habe mich selber verwirklicht eine Zeit lang. Und da sind viele Sachen passiert, auch mit den Kindern oder in der Beziehung, mit allen Leuten, so, mit den Verwandten, mit den Eltern, mit dem Götti-Bub und so weiter, wo man einfach nicht da war. Und so der Ausspruch, ja, weißt du, du bist eben nicht da gewesen. Oder weißt du, da kommt noch aus der Zeit, wo du nicht da gewesen bist. Die gehörst natürlich noch lange.
Dass du viel hast verpasst, ja, eigentlich hier, oder?
Ja, so, klar. Und oder wenn du sagst, ja, ein Kind, das 16 ist und jetzt kommst du zurück und es ist 17, das ist ein Jahr, ja, weißt du das schon? Unter Umständen ist dort genau das Entscheidende passiert. Du bist halt nicht da gewesen. Also das ist etwas, das schon auch noch ein bisschen wehtut, noch länger. Und ich habe jetzt innerhalb von 4 Jahren, bin ich 2 Jahre nicht rum gewesen, eben mit Korea und Westsahara zusammen, oder? Also vor 4 Jahren bist du die Hälfte nicht daheim gewesen und in diesen 2 Jahren ist immer etwas passiert daheim, oder? Und das ist etwas, wo sicher noch halt. Und das andere sind natürlich alle die Eindrücke und alle die Gespräche und alle, ja, vielleicht auch die Situationen, die du halt nicht hast, wenn du mit dem orangen Bändchen von Städtlern auf Bern fahrst. Und da habe ich natürlich ein Stück weit gesucht. Also die Abenteuerlust, die kann ich nicht wegdiskutieren. Und die habe ich auch jetzt wieder. Oder immer noch. Also, und oder wenn ich sage wieder, dann habe ich mich vielleicht gerade ein bisschen verschnorrt. So richtig 100%ig angekommen bin ich bis heute nicht wieder da. Und obwohl ich weiss, wie wir denken, wie wir sind und wie die Schweiz funktioniert und das auch sehr schätze, schüttle ich dann gleichzeitig immer wieder den Kopf und denke, aber ist es da wirklich und jetzt bin ich wieder da und jetzt diskutieren wir wieder über das. Als Lehrer hast du vielleicht noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, Turnhauen ist Turnhauen. Und Singsaal ist Singsaal.
Und was ist es, wo reizt?
Ja, halt schon der Titel vom ersten Kapitel, eben die Exklusivität, dass er etwas Spezielles erleben, die Welt anders sehen. Ich weiss nicht, ich war mal in Gran Canaria in der Ferien mit der Familie und dann haben sie dort in einem Hotel, da habe ich Uniformierte gesehen und die hatten ein Meeting gehabt. Und das waren die Uniformen von der ganzen Welt. Was ich hier noch nicht gewusst habe, ist, dass da genau meine Ursa, das war meine Missionsleitung, die dort Jahre vorher, wo ich überhaupt keine Vorstellung hatte, dass ich jemals dort... Und dann habe ich mir dann so überlegt, ja, wie wäre es, wenn ich meine Badhose tauschen gegen die Uniform und jetzt das Meeting müsste in diesem Hotel hier, das Las Palmas. Da dachte ich, ja, irgendwie noch cool. Und wie wäre denn da, wie würden die miteinander reden? Und was wären die Themen? Weil Rapporte bei der Schweizer Armee kenne ich, oder? Weiss ich, um was, wie die Themen behandelt werden. Wie wäre es denn in einem internationalen Rahmen? Das ist mir kurz durch den Kopf beim Morgenbuffet und dann haben sie wieder vergessen. Und Jahre später bin ich selber auch dort. Also das ist, ja, finde ich schon, wird mich begleiten bis ans Lebensende. Und wenn angenommen, es würde jetzt gar nichts mehr Interessantes passieren bis ans Lebensende, dann hätte ich das gehabt. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, passiert noch viel Interessantes. Ich wünsche mir das natürlich auch.
Als ich das Buch gelesen habe, habe ich so ein paar Stichworte nicht mehr losgelegt oder immer wieder aufgegriffen. Zum Beispiel Vergebung oder ehrlich sein, auch Schwäche zugeben, auch die Führungspositionen. Wieso findest du das so relevant im Leben?
Es sind natürlich Begriffe, die bei uns in der Kultur wichtig sind. Jetzt Vergebung, oder? Das klingt jetzt ein bisschen sehr sakral und nach Bibel und so. Ich sehe es nicht nur so, aber schon auch. Also, ein Wort wie Vergebung hätte ich vielleicht daheim gar nicht so leichtfertig ins Maul genommen. Eben, weil es ein bisschen einen sakralen Touch hat. Oder, ja, schon fast ein bisschen, als Schweizer hat man schon fast ein bisschen das Gefühl, man outet sich jetzt ein bisschen fest in etwas, was persönlich ist, wie eine religiöse Auffassung und so weiter. Was meine ganz genau religiöse Auffassung ist, weiss ich inzwischen wieder nicht mehr so gut. Aber eben, das Wort Vergebung nehme ich ja ins Maul.
Aber ist der erste Ferne irgendwie nachgeworden?
Ja, also? Stimmt, absolut. Und plötzlich überlegst du, was heisst es auf Englisch und was heisst es auf Französisch und so. Und dann bist du eigentlich, ja, stimmt, oder? Wenn du mal eine gymnasiale Bildung oder auch sonst eine normale Schulbildung gemacht hast, kommst du zurück und sagst, was sind denn so die grossen Wörter oder in der Literatur, um was geht es im Leben? Es geht um Liebe, um Tod, um Krankheit, ums Essen, es geht um Besitz, um Macht und so weiter. Was sind die grossen Themen? Und das ist natürlich schon bei mir ein bisschen wie eine, ja, das wie eine Halluzination zum Teil. Also ich vergleiche es jetzt ein bisschen mit dem Wetter in der Wüste. Ja, jetzt liegt man da auf dem Rücken und die Sonne brennt runter. Und da gehen einem so Sachen durch den Kopf. Und ich glaube, den Anspruch habe ich schon erfüllt. Oder ich muss anders anfangen zu sagen, ja, alle die Kritiker, die sagen, es hat keinen roten Faden im Buch, die haben recht. Aber es halluziniert so zwischen diesen Begriffen hin und her. Und eben, jemandem etwas können vergeben, oder sich selber auch etwas können vergeben, sich schuldig fühlen, auch weil man jetzt nicht daheim ist, zum Beispiel ganz praktisch, oder sich schuldig fühlen, weil man etwas genommen hat, was einem nicht gehört, oder wo man gar nicht gewusst hat, dass es einem nicht gehört, weil man gemeint hat, es sei normal, und. Und am Schluss geht es um jede Wasserflasche, oder? Und wer trinkt das zuerst? Und das kommt so ganz ein urtümlicher Hintergrund, über. Und plötzlich fällt einmal natürlich auf, dass das ganze Umfeld in der biblischen Geschichte ist ja immer Wüste und Sand. Es geht so viel um Essen und Trinken und so weiter. Darum, also das Biblische ist einem, egal wie religiös man jetzt mag sein oder nicht, ein rechter Schritt näher. Das stimmt schon. Das ist eine umständliche Antwort.
Nein, stimmt, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, dass wieso das Setting irgendwie halt auch ganz anders ist. Du bist schon auch ein Pfarrer in deinem Buch. Also ein ganzes Kapitel gibt es, das heisst «Vom Säen und Ernten» zum Beispiel. Was hast du über das gelernt?
Ja, dass Saatgut einen Preis hat. Und unter Umständen, im dümmsten Fall, ist der Preis vom Saatgut viel höher als der Ertrag.
Wie ist das konkret?
Ganz logisch ist es eben schon nicht. Oder, das Leben ist halt schon nicht so linear, dass wenn du etwas gibst, dass du auch etwas überkommst. Und manchmal haben wir so die sehr idealisierte Vorstellung, ja, wie man in den Wald ruft, so ruft es zurück. Also wenn von dir etwas Gutes kommt, dann kommt etwas Gutes zurück. Im Idealfall sogar noch viel mehr. Also hast du noch gewonnen. So ganz linear funktioniert es eben nicht. Und manchmal tut man ganz lange Zeit ganz viel investieren und es reut einem wie verrückt, weil nichts zurückkommt. Das gehört eben auch zum Leben. Und darum so die Idee. Und jetzt sind wir eben auch wieder beim ganzen Umfeld. Wenn du zu Container ausschaust und du siehst einmal ein Gräsli irgendwo, wo zwar nicht grün ist, aber wo so etwas wie eine Pflanze ist, dann hast du schon Freude. Und dann ist eben so das Fruchtbaren oder eben Säen, Ernten, Früchte, Bäume, Gras, Staub, Stein, Wasser. Das sind so ganz, du bist auch ein bisschen reduziert auf das und denkst in solche Bilder. Und natürlich hat das zu tun mit dem, was dir erzählt haben, wo du selber ein Kind warst, oder? Und bei mir ist halt auch Sonntagsschule wichtig gewesen. Und zwar nicht wegen der Geschichten, die sie dir erzählt haben, sondern weil wir die Personen können erzählen. Darum, oder?
Also wieder so das Zwischenmenschliche. Wo ja eigentlich dort in der Wüste auch extrem relevant war. Du hast gesagt, die ganz verschiedenen Kulturen, Menschen aus ganz unterschiedlichsten Ländern, die da zusammenkommen, quasi wie so die Welt zusammengefasst, auf ein paar Container verteilt. Da hat ja auch eng zusammen gelebt. Und ein grosser Wert, schließt vielleicht an, das ist schon Vertrauen. Also schon etwas, was man irgendwie, ja, vielleicht kann man das als roten Faden nehmen, wo immer wieder aufploppt. Was hast du da für Erfahrungen gemacht mit dem? Also Menschen zu vertrauen, aber auch selber zu vertrauen. Vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit den unfassbar unterschiedlichen Kulturen, die da sind, aufeinander gebracht.
Also grundsätzlich bin ich nie wirklich enttäuscht gewesen. Ich bin vielleicht bestohlen worden. Ich bin vielleicht belogen worden. Ich bin vielleicht hintergangen worden. Aber nicht so, dass ich einen dauerhaften Nachteil hatte. Und da muss man eben auch sagen, oder? Gerade wenn man sagt, man lässt Türen offen und ich habe extrem die Kultur pflegt im ganzen Camp. Ich habe nur eine Tür habe ich beschlossen. Und da steht wirklich, wo Esswarenreserven waren.
Wieder zu essen?
Natürlich. Und dort habe ich das Schloss persönlich ausgewechselt. Den Schlüssel habe ich persönlich im Sack gehabt. Weil halt schon, und das ist jetzt wirklich nicht irgendwie böse gemeint, aber während dem Ramadan, alle die, die den Ramadan feiern, haben natürlich einfach von Haus aus das Bedürfnis, in der Nacht alles zu nehmen. Oder? Weil sie essen und trinken den ganzen Tag nichts. Und jetzt hatte ich Zeiten mit mehr als der Hälfte des Teams, die Ramadan gefeiert haben. Und ich habe immer das Gefühl, das ist ja fast, also brauchen wir weniger. Falsch, es braucht wirklich mehr. Einfach in der Nacht. Und dort ist das Kontrollieren vom Essen ist dann wirklich schwierig. Und es kann ja nicht sein, dass jemand, der jetzt halt einen anderen Glauben hat, der wirklich spürbar schlechter und weniger Essen bekommt. Dann wäre ja auch wieder meine Verantwortung gewesen. Das ist der Grund, warum das der einzige Schlüssel gewesen. Alle anderen Sachen sind mehr oder weniger zur freien Verfügung gewesen. Man hat auch nicht irgendwie eine Kasse gehabt oder so. Die Idee ist verschiedentlich gekommen. Ja, du musst halt Preise machen, musst halt eine Kasse machen. Ich habe gesagt, nein, das will ich nicht. Wir sind ein Team, wir gehen zusammen raus in einem Gebiet, wo nicht ganz ungefährlich ist. Also vertrauen wir doch einander. Und dort muss ich wirklich sagen, habe ich so viele schöne Erlebnisse gehabt mit Leuten, wo irgendwie ehrliche Geschenke, natürlich ist es auch immer ums Essen und Trinken gegangen und so,
aber
grosse Geschenke gemacht haben. Also der schwedische Hauswhisky, der königliche Whisky, der plötzlich in der Bar war, der ist mit dem Flieger gekommen, der hat mich also sehr erstaunt. Und zwar haben wir einen schwedischen Pilot zu Gast gehabt, wir hatten ja auch viele Gäste gehabt, oder, die zu denen nicht mehr können weiterfliegen konnten, Wetter, oder, Sandsturm. Und dann sind die bei uns gewesen, haben bei uns geschlafen, gegessen und getrunken. Und natürlich haben wir die Bar geführt, für die, die Alkoholiker trinken, aber auch andere sind dort reingekommen, wir haben auch Softgetränke gehabt und so. Und wir haben einfach irgendwie immer die Kühlschränke gefüllt. Frag mich nicht wie. Und zum Teil eben auch, also sehr exklusive Sachen gehabt. Ich mag mich erinnern mit teuren Bordeaux, die wir kennt, und exklusive Champagner. Und dann haben wir auch Whisky gekannt. Der Pilot hat dort recht zugeschlagen. Und ich hatte irgendwie schon überlegt, so, soll ich nicht irgendeine Frage, wie er den Gedenke und so. Weil der hat wirklich einfach vor allem genommen, wie
verrückt. Der Gast ist das.
Und auch Nüsse auf dem Tisch. und so, einfach alles. Und dann sind die Nüsse am Boden gewesen und da kannst du nicht zuschauen, oder? Und dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt, und das ist ja jemand von Schweden, das ist ja nicht jemand aus einem komplett anderen Kulturkreis, sondern die sind ähnlich wie wir. Ich habe das Gefühl gehabt, ja, irgendwie hat es mir nicht mehr so gefallen, so nach 3-4 Stunden. Und das war alles leer. Und am nächsten Morgen hat er ausgesehen, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hat. Und mir hat es ein bisschen wehgetan. Und dann dachte ich, dann habe ich den weiterfliegen. Und dachte, ja komm, den siehst du jetzt nicht mehr, das ist jetzt halt einfach vorbei. Und dann ist irgendwie 6-7 Wochen später, ist wirklich ganz ein Nädel Whisky mit einem langen Brief und Fotos von dem oben und sich bedankt und noch fürs Team. Und weil ja nicht alle Whisky trinken, hat es noch 3 Kisten Bier auch noch und so weiter. Mit einem speziellen, oder mit einem Flug, mit einem Versorgungsflug hat er alles geschickt. Ich habe den nie mehr gesehen. Der hätte ja auch nichts müssen. Und solche Situationen haben wir viel gehabt. Und auf der anderen Seite auch Situationen eben, wo halt die Leute das Gefühl haben, sie hätten Anrecht auf mich. Habe ich schon auch gehabt. Aber nie so, dass wir lange darunter gelitten hätten.
Also Vertrauen hat sich jetzt immer ausgezahlt, auf Kultur.
Ja,
so.
Auch wirklich in Cash. Also ich habe viele Leute gehabt, die kein Geld mehr hatten. Oder? Jetzt auch die Kameradinnen und Kameraden von der russischen Armee. Da hat es die Phase gegeben, wo Gazprom Bank zugetan hat. Und die haben ihre Familie daheim, haben das Geld gehabt, die haben kein Geld mehr gehabt. Da hat man auch ganz konkret Geld ausgelegt, zum Teil auch rechte Beträge, ist alles zurückgekommen. Alles. Bis auf den hinterletzten Rappen. Auch von Leuten, die mir alle gewusst haben, die sehe ich unter Umständen in meinem Leben nie mehr. Und die wohnen am anderen Ende der Welt. Alles zurückgekommen. Und das ist schon für mich etwas, was sich bestätigt. Oder? Also, 9 von 10 Leuten bestellen die nicht, belügen die nicht und sind gut. Und einer nutzt es aus. Das ist klar. Aber das ist im Schnitt. Und mit dem leben wir doch gut. Vielleicht auch, wenn es dann mal 2 sind. Aber die Mehrheit der Menschen ist gut und hilft einander. Und das ist eine schöne Erkenntnis, die ich immer hatte und die sich bestätigt hat.
Die Zeit, als du dort in der Wüste warst, war ein Jahr. Du bist dann wieder in die Schweiz zurückgekommen. Wie war das? Wieder so aus der Bubble von dort, wieder in die Bubble von unserer Welt hier einzutauchen?
In Genf hat es geregnet, als ich angekommen bin. Und das ist so schön, der Regen und der See und die Farbe von dem See. Und auch wenn es Regenwetter ist und die Weinberge, wenn man mit dem Zug von Genf auf Bern fährst, also das war schon fast ein Kulturschock gewesen. Und Trinkwasser auf dem Himmel geht und alles, was wir haben und so wunderschön. Und ein paar Tage später bin ich wieder im Schulzimmer gewesen, wo ich eigentlich gewusst habe, was es ist und wie es funktioniert.
Aber komplett eine andere Welt.
Ja. An dem habe ich bis heute, ja. Und ich weiss auch gar nicht, ob ich 100% wieder ankomme. Ich weiss gar nicht, ob ich noch will, viel in diesen Gedanken nachhängen. Und natürlich mit den Kommunikationsmitteln, die du heute hast, mit WhatsApp und wo kannst du mit dem Bild telefonieren, das hast du ja vor 20 Jahren alles nicht können, bleiben natürlich die Kontakte auch besser. Aber auch dort wird gesehen. Also von all diesen Leuten sind es am Schluss die gleiche Handvoll, die da bleiben. Wahrscheinlich. Im Moment sind es noch ein bisschen mehr, aber wenn man so sieht, wie ja, das Leben geht weiter, sie heiraten, sie haben Kinder oder sie sind geschieden und machen eine neue Karriere, einen neuen Weg. Bei mir bewegt sich auch einiges und man wird älter und so. Also, es ist eine Illusion zu meinen, es bleiben einem alle in Kontakt, auch wenn sie auf dem Telefon hast. Effektiv in Kontakt bist du auch nur mit wenigen. Aber das ist sehr schön.
Du hast von ganz verschiedensten Kulturen geredet, von Leuten, die aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen sind dort in der Westsahara waren. Und gleichzeitig bist du zurück in die Schweiz. Du hast vorher auch schon von diesen, ja, von diesen Privilegien erzählt, die wir einfach auch haben, durch das wir den Schweizer Pass haben. Inwiefern hat sich dein Blick auf Probleme verändert, wenn du so viele Probleme auf dieser Welt siehst, die irgendwie auf einem ganz anderen Level abgehen?
Ja, also was mir sehr viel durch den Kopf geht, das hat vielleicht auch etwas zu tun, eben mit dem 50. Geburtstag, ist so ein bisschen Durchschnittsalter und was man dann noch kann und wie man dann auch aussieht und so. Ja, zum Beispiel eine Frau kennengelernt, Mara, die die hat sehr viel gemacht bei uns im Camp und zum, unter anderem auch mein Büro immer wieder putzt. Also es ist nicht in dem Sinne Putzfrau gewesen, sondern dort ist, gibt es keine Putzfrauen, die nur das machen, sondern alle. Es war aber eine Zivile gewesen und hat die Geburtstag gehabt. Ja, für solche Fälle hatte ich immer ein bisschen Sackmesser und Schweizer Schocke dabei gehabt und so. Und dann dachte ich, ja, ich habe sie natürlich auf der Personalliste gehabt. Ich schaue nochmal, wie alt sie ist. Und habe einfach so gedacht, wie sie ausgesehen hat und wie sie Körperhaltung und alles. Die ist auch 70. Und dann habe ich geschaut, den Jahrgang. Oder? Und der Jahrgang ist 77. Sie ist also 5 Jahre jünger als ich. Und dann aussehen wir eine alte Frau. Das ist nur ein Beispiel, oder? Und muss sagen, was ist unsere Lebensqualität? Oder auch, wenn wir geredet haben über Schutzmassnahmen, eben Covid, da haben die Leute gelacht, oder? Der Smara Market ist eine Nachtmärit, wo zu Abend um 11 Uhr und da ist in den engen Gassen und die Leute sind noch und da Wasserpfeifen, das volle Programm. Und wenn man dann gesagt hat, du, aber wenn man nicht ein bisschen Abstand und Händewaschen, dort, wo es kein Wasser gibt zum Trinken, du hast auch nicht Händewaschen oder Masken und so weiter, dann haben die Leute gelacht und gesagt, ja, Covid ist eine Krankheit von euch Reichen. Ihr wollt mit 80 oder mit 90 mit dem Gabriel Golf spielen. Bei uns wird gar nicht mehr 50. Und der hat schon ein bisschen einen anderen Blick gegeben auf das Ganze.
Also auch auf dein Leben?
Absolut, absolut. Oder, du hast ja dann immer etwas wie eine Uhr angeschaut. Oh, musst du zum Arzt. Oh, was sieht er, was findet er und so weiter. Und da hat ja niemand Freude, wenn man etwas Schlimmes sieht. Und es ist ja alles schlimm, was von der Norm abweicht. Oder? Und grundsätzlich führt das Leben zum Tod. Bei allen. Aber wir wollen die Schritte ja nicht, möglichst nicht haben oder rauszögern. Wir haben ja den Tod auch nicht unter uns, sondern irgendwo in einem Heim oder im Spital. Also wir haben ja eigentlich die schlimmen Bilder vom Leben sterben und sterben und gebären. Die sehen wir ja gar nicht. Und dazu gibt mir sehr viel zu denken. Und das andere ist politisch natürlich, eben unsere Demokratie, gerade in den Medien, wir, die auch ein bisschen Tendenz haben, uns selber zu loben, von wegen alter und direkter Demokratie. Im Prinzip stimmt ja beides nicht. Also wir haben einfach unser Verständnis von Demokratie ist ein einzigartiges und funktioniert und wir sind dankbar und haben Freude, aber es funktioniert auch, weil wir wenig Leute sind und weil wir ganz viele Probleme nicht haben, die andere haben. Und darum, ich wäre oder bin automatisch ein bisschen zurückhaltender, so ein bisschen auch mit dem Stolz oder mit dem Eigenlob, wir, die so gut eingerichtet sind. Und so, wir sind 8 Millionen Leute, da wäre China ein kleines Dorf. Und da muss man einfach auch sehen. Und da haben wir unsere Ressourcen. Im Moment haben wir noch Gletscher, also haben wir noch Trinkwasser. Wie es in 100 Jahren dann ist, wahrscheinlich anders. Oder? Und so weiter. Also sehr viele Bedingungen, die bei uns einfach günstig sind. Wenn wir in der Geschichte zurückgehen, oder wir haben Generationen vor uns entbehrt und gemacht und da, für das wir es haben, wie wir es heute haben. Was machen wir heute für die nächste Generation? Das sind viele Fragen, die wir da durch den Kopf gehen, wo ich selbstverständlich nicht mehr Antworten habe, aber wo mich schon umtreiben, klar.
Du hast angesprochen, dass sie auch das Thema Vergänglichkeit hat angefangen beschäftigt, oder jetzt gibt es das Erlebnis so mit dieser Frau, was bedeutet das Alter, oder was bedeutet Alter überhaupt, was machen wir mit unserem Leben und wie ist es so unterschiedlich auf dieser Welt? Und ich würde sehr gerne noch mit dir über den Tod reden. Das ist nämlich etwas, das dich auch beschäftigt. Also auch in deinem Buch schreibst so als du hast es so formuliert, als Sterbliche sollten wir uns mit dem Tod befassen. Das ist so ein Zitat aus deinem Buch. Wieso findest du es relevant, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen?
Weil es uns alle betrifft. Also oder einfach den Kopf ins Anstecken hilft ein Stück weit zugegeben, aber spätestens, wenn Leute im Umfeld krank werden und sterben, und das haben wir alle vor uns, dann müssen wir uns damit befassen. Und ist ein grundsätzliches Thema, oder? Was kommt denn nachher? Und im Buch schreibe ich es relativ lapidar, oder du es auch wieder vereinfachen, oder? Und sage, ja, wenn alles nicht wahr ist, was die Religionen sagen, und zwar alle Religionen, wo Übergangsstadien zwischen Leben und Tod beschreiben oder nach dem Tod etwas beschreiben, wo das ist, oder vor der Geburt, vielleicht geht man ja wieder dorthin, wo man vorher war. Also wenn wenn da etwas wahr ist, dann ist das schon mal eine sehr gute Nachricht. Wer der Recht hat, ist mir eigentlich gleich. Aber es ist schön, wenn es weitergeht und wenn, wenn ja. Und wenn es nicht so ist, dann ist der schlimmste Fall eigentlich, dass nichts ist. Es sei denn, man würde wirklich noch, also das Fettgefühl habe ich jetzt wirklich den Eindruck, gibt es auch nicht. Aber das ist jetzt meine persönliche Sicht. Aber als Fettgefühl glaube ich jetzt nicht. Also gibt es für mich, also wenn ich logisch überlege, die andere Variante ist, es gibt nichts. Und nichts ist, ist ohne Bewusstsein. Und das ist auch wieder nicht so tragisch. Aber was denn ist, ja, interessiert mich natürlich schon, klar. Und vielleicht ist es wirklich so, dass es ist wie ein langer Schlaf. Und wie schlafen geht, das erleben wir jeden Abend, jede Nacht. Also, und empfinden es ja nicht als schlimm. Es sei denn, man hat einen schlimmen Traum, aber dann schlafen wir zu wenig. Oder zu wenig tief.
Wie gehst du mit deiner eigenen Vergänglichkeit um, diesem Gedanken?
Ja, also mehr und mehr. Also ich setze es zwar eigentlich nicht sagen, oder? Ich verstehe mich als Christ und weiss, was ich darum müsste glauben. Aber ich glaube, es ist schon etwas weniger in den letzten Jahren. Ich weiss auch nicht, mit was das tut, aber ich bin schon mehr auf der Seite, von es kommt auch nichts. Es ist auch einfach wie lang schlafen. Aber wenn der Schlaf tief genug ist, ist es so gleich. Aber ja, ich weiss nicht, vielleicht ist es mehr eine Angst. Vielleicht ist es wirklich eine Erkenntnis. Nein, eine Erkenntnis kann es nicht sein, weil es gibt keine Fakten. Weder für das eine noch für das andere eigentlich, oder? Aber ich bin schon so ein bisschen tendiere in den letzten Jahren mehr für diese Lösung, also Lösung oder für diese Variante. Wahrscheinlich kommt nichts.
Ja. Wir wissen es nicht.
Nein, wir wissen es nicht. Wer das gesehen?
Die ganzen Gespräche, die ich hier bei Zeitlos habe, geht es immer um die, auch ein bisschen um die grossen Fragen vom Leben, auch ein bisschen um die Essenz. Und etwas, was ich jetzt immer wieder irgendwie habe begegnet, ist auch gewesen, so der Fakt, wenn man sich mit dem Tod oder mit dem Sterben beschäftigt, dann lernt man einfach auch unfassbar viel über das Leben. Und das geht ja für mich auch ein bisschen dort rein, was du jetzt hast gesagt. Was möchte ich hinterlassen? Was möchte ich gerne, dass die Leute an meiner Beerdigung vielleicht erzählen? Geht ja fest darum, dass man sich auch damit beschäftigt. Würdest du das auch so sagen?
Klar. Also die absolute Horrorvorstellung ist, so auf dem Sterbebett im letzten Atemzug, oh, habe ich mir gar nicht überlegt. Und darum, es ist vielleicht auch ein bisschen abergläubisch zu meinen, wenn man sich mit etwas geistig intensiv befasst hat, dass ich es wieder erledigt, das kommt dann nicht mehr. Vielleicht kommt es dann gleich wieder. Aber es ist schon ein bisschen das, oder? Das Gefühl haben, möglichst die Zeit, die einem geschenkt ist, und das ist jede Minute, auch zu brauchen, für sich zu überlegen, bin ich der richtige unterwegs oder stehe ich total quer in der Landschaft? Oder wer steht quer? Oder was braucht es, um quer zu sein? Quer ist ja nicht a priori schlecht. Aber,
wo gehöre ich her?
Aber ja, die Chance, dass man Schaden anrichtet, wenn man permanent das Gegenteil macht von den anderen, ist halt schon gross. Und das Risiko, dass man falsch ist, wenn man der ganz einzig ist, ist halt schon auch grösser. Das ist wieder der berühmte Bild vom Falschfahrer auf der Autobahn, oder? Also ja. Und allein ganz falsch sein ist nicht angenehm, sehr wahrscheinlich. Und das will ich schon verhindern. Was nicht heisst, um jeden Preis Mainstream. Gar nicht. Also ich würde auch später, wenn ich dann mal ganz alt bin, einem Jungen sagen, es ist grundsätzlich ein gutes Zeichen, wenn die Leute auch ein bisschen schockiert sind über das, was du sagst und machst und erzählst. Aber wenn sie es permanent sind, dann bist du auch wirklich falsch. Also das ist so ein meine persönliche Faustregel. Ja.
Ich lebe dich schon als einer, der sich viel Gedanken macht. So, über das bin ich richtig. Also jetzt auch ein bisschen mit dem Schulgeben. Soll ich das oder soll ich weniger oder soll ich wie was, wo? Wo du dich viel beschäftigst, auch mit der Frage, die du jetzt gerade gesagt hast, wo gehöre ich her? Was ist dir bis hierher, jetzt in deinen ersten 50 Jahren, wirklich wichtig geworden im Leben?
Wurde, also ich habe ein bisschen Mühe mit Worten, weil bleiben oder bleiben? Immer gsi, immer gsi.
Was ist das?
Meine eigene, also meine Familie, wo ich, meine Frau, meine Kinder. Als ich selber Kind war, hatte ich es mit den Eltern weniger. Das ist vielleicht eine normale Entwicklung, das weiss ich nicht. Gesundheit, auch die Energie fürs Richtige aufzuwenden. Oder? Als Junge habe ich wirklich das Gefühl gehabt, unbeschränkte Energie. Und wirklich nächtelang nicht können schlafen. Oder auch später in der Offiziersschule, wo ich das Gefühl hatte, du vergleichst ja miteinander, siehst, die anderen sind in den Tränen noch und mögen nicht mehr, und du magst noch ewig. Vielleicht auch gerade wegen dem. Also manchmal nimmt man ja auch sehr viel Energie daraus, wenn man einen anderen sieht, zusammenbrechen. Das ist so ein bisschen das Marathon, der Marathon-Effekt. Oder? Sobald die anderen zusammenbrechen, kommst du Energie über. Und kannst noch einen tragen, wenn es muss sein. Oder? Eben. Aber dort habe ich meine Energie so empfunden und vielleicht auch total überschätzt. Und heute sage ich schon, überlegen, für was die Energie einsetzen. Und so ein bisschen die Aufwandertragrechnung mache ich heute schon auch ein bisschen mehr.
Und auch so die Zeit haben. Zeit nehmen, spüre ich auch so ein bisschen raus, was dir wichtig
ja,
ist.
Wobei, ich bin wahrscheinlich im Vergleich zu anderen immer noch relativ gestresst oder habe eine hohe Dichte von Ereignissen, wo mir manchmal schwöler und manchmal weniger wohl damit ist. Also wo man sicher auch noch optimieren könnte oder wahrscheinlich mit dem Älterwerden permanent muss optimieren. Oder? Also wie hoch ist die Frequenz der Ereignisse in meinem Leben, wie viel braucht es überhaupt? Und eben mal einen Tag haben, wo man eigentlich nichts macht, kann auch ganz gut sein. Ich kenne es aber auch nicht so gut, muss ich sagen.
Was gibt dir Hoffnung?
Ja, dass es hoffentlich schon etwas gibt, wie einen allgemeinen Verstand, ich hätte jetzt nicht sagen, einen gesunden Menschenverstand. Der kommt ja auch vor bei meinem Buch und nehme ich fast ein bisschen voneinander. Aber so eben Common Sense oder ein bisschen etwas, was eigentlich in den meisten Leuten auf dem Erdbau einleuchtet, wo auch vernünftig ist. Oder wenigstens das Gegenteil. Wo in den meisten einleuchtet, dass es auch nicht vernünftig ist. Dass auch das, was mit dem Krieg und um den Krieg passiert, nicht das ist, was wir wollen und nicht das ist, was wir brauchen und nicht die Lösung von unseren Problemen ist. Ich glaube, da gibt mir schon ein bisschen Hoffnung. Oder ich habe schon ein bisschen den Eindruck, auch in der Medienlandschaft, gewisse Erkenntnisse verdichten sich jetzt schon langsam. Oder dass wir anders umgehen mit den Ressourcen, mit der Umwelt. Was ist mit dem Wasser? Was ist mit der Luft? Was ist mit dem Boden? Mit der Tier-, Pflanzenwelt? Ich glaube, die Stimmen, die ich höre und lese jeden Tag, die zeigen schon alle ein bisschen die Richtung, wie wenn es wenigstens eine Erkenntnis gäbe, dass man etwas müsste. Gleichzeitig gibt es auch die Erkenntnis, dass sowieso zu spät sei. Da ist dann wieder weniger schön. Aber so etwas, dass man sich einigen kann darauf, so auf das Essentielle, da hoffe ich schon. Auch speziell für die kommenden Generationen. Oder? Ich kann jetzt langsam rein mathematisch gewisse Sachen abschätzen. Für mich reicht es auch noch mit dem einen oder anderen. Die Frage ist, was ist in 100 Jahren, in 200 Jahren?
Raphael, wir sind langsam am Ende von dem Gespräch. Ich rede hier bei Zeitlos mit Menschen auch über einen Deep Shit vom Leben, wie ich sage. Was denkst du, was ist es, was das Leben lebenswert macht? Was macht dich wirklich zufrieden? Gibt dir Sinn?
Wenn mein Dasein und mein Handeln irgendwie einen positiven Effekt hat. Also es kann nicht sein, dass ich nur Nahrung, Luft, Wasser brauchen, verbrauchen, Abfall hinterlassen und sonst nichts. Das dürfte nicht sein. Und der Sinn des Lebens ist schon, dass irgendetwas, wenn alles fort ist und die Taschen auch zerstreut und so weiter, etwas vielleicht wie ein guter Spirit oder so. Wenn ich auch im Buch schreibe, meine Grosseltern haben mir auch hinterlassen, die sind schon ewig tot, sind für mich bis heute nicht gestorben. Nie. Ich war auch nie traurig. Nie. Das ist irgendetwas, ich weiß nicht, was es ist. Ein Optimismus, ein Gefühl, man könnte dem Geist sagen, Spirit, jetzt sind wir wieder dort. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber irgendein gutes Gefühl oder etwas Positives hinterlassen. Und wenn alle Scherben zusammengewischt sind, sollte das noch bleiben. Und das ist der Sinn. Und darum machen wir weiter, solange es geht.
Hey, merci vielmals, bist du da, Raphael. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, aus deinem Leben zu hören, aus dem, was du erlebt hast. Aber auch so, die Welt aus deinem Blick zu sehen, zu hören.
Merci auch vielmals.
Hey, schön bist du dabei gewesen, wo du uns hast zugelassen. Wenn dir noch etwas durch den Kopf geht zu dem, was wir heute darüber haben geredet, kannst du mir gerne ein Mail schreiben an tobias@zeitlospodcast.ch oder ganz einfach über Instagram zeitlospodcast. In diesem Sinne, ade merci und bis zum nächsten Mal.